Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Marcel Langenbach zum Thema Forschungsaufenthalt in den USA. Wie geht das? Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, zu einer weiteren Folge und zu einer weiteren Folge mit meinem Kollegen Marcel Langenbach aus Köln, eigentlich Köln, gerade in Amerika weilend im Forschungsauslandsjahr. Und Marcel, du bist immer eigentlich zu Gast, wenn es um radiologische Themen geht, natürlich, weil du ja Radiologe bist. Und wir haben schon viele schöne Podcasts zusammen aufgenommen. Vielen Dank nochmal dafür. Heute hatte ich mir aber gewünscht, mal über ein anderes Thema zu sprechen, weil, ich habe es gerade schon gesagt, du bist in Amerika, du bist im Auslandsjahr, im Forschungsjahr. Und da habe ich mir gewünscht, mal mit dir darüber zu sprechen, wie das so gekommen ist und wie man das vielleicht machen kann, wenn man darüber nachdenkt, das selber auch mal in die Tat umzusetzen. Wir haben ja viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, die zuhören. Aber erst einmal herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, Marcel.
Hallo Kai, schön wieder hier sein zu dürfen.
Wie war das bei dir?
Wie war das bei mir? Ich war kurz zu meiner, vielleicht mal kurz zu mir, wie das so bei mir persönlich gelaufen ist. Ich war im praktischen Jahr in den USA, damals auch für Radiologie, damals in South Carolina, in Charleston, einer schönen Studentenstadt, weil mich einfach mal interessiert hat, wie ist es da, wie ist es in den USA? Jeder schwärmt ja mal von den USA als Medizindestination, auch zum Arbeiten später. Es hat mich einfach mal interessiert, wie es ist. Und ich hatte das Glück, dass wir, dass damals die Abteilung, wo ich meine Doktorarbeit gemacht habe, in Frankfurt eine Kooperation mit Charleston hatte, sodass ich quasi im Rahmen von meinem praktischen Jahr da relativ unbürokratisch drei Monate hingehen durfte, um mir das einfach mal vor Ort anschauen. Und das war auch im Grunde so ein Forschungslabor. Wobei Labor ist auch immer zu weit, eigentlich fast zu weit, weil wir arbeiten jetzt nicht wie, also es gibt sozusagen Wet Labs, die mit Mäusen und allem arbeiten oder mit quasi Petrischalen und so, wie man sich halt so ein Labor vorstellt. Und es gibt auch quasi radiologische Labs, das ist quasi so ein Dry Lab, wo man im Grunde vorm Computer sitzt, Bilder anguckt, auswertet und schreibt. Das war mein erster Berührungspunkt und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Dann habe ich angefangen zu arbeiten an der Uniklinik, wo natürlich auch Forschung auch ein Teil der normalen Arbeit ist. Und dann habe ich meine Forschung in Deutschland gemacht und wollte aber eigentlich nochmal für eine längere Zeit in die USA gehen. Einfach weil es hier schon nochmal, wenn man an eins der größeren Krankenhäuser geht, die Möglichkeiten und die Strukturen schon nochmal anders sind. Und dann bin ich tatsächlich über Kollegen, die auch schon hier in Boston waren, auch hier am MGH, am Mass General Hospital, da drauf gekommen und einen Kontakt vermittelt bekommen. Da gab es zwei Telefoninterviews, dann kam leider Corona dazwischen. Das war so ein bisschen, das hat das Ganze nochmal für zwei Jahre eingebremst. Und dann habe ich mich in der Zwischenzeit um Förderung gekümmert und ja, habe dann vor anderthalb Jahren hier in Boston am MGH angefangen, in dem Lab zu arbeiten, nachdem ich dann meine Förderung bekommen habe. Da kann ich gleich nochmal was zu erzählen und bin jetzt seit anderthalb Jahren hier. Ja, genau, und werde wahrscheinlich noch für so ein gutes halbes Jahr bleiben. Das ist so mein persönlicher Werdegang.
Total spannend. Du hast gerade schon angesprochen, du brauchtest jemanden, der dich, oder du brauchtest Geld, um das Ganze zu realisieren. Wie wirst du jetzt gerade bezahlt? Also du brauchst ja deinen Lebensunterhalt, den du bestreiten musst. Wirst du da in Boston von dem Krankenhaus, wo du arbeitest oder von dem Lab, wo du arbeitest, bezahlt? Oder wie sieht das konkret aus?
Also Geld ist immer ein großes Problem in der sogenannten Postdoc-Welt, also quasi die Welt nach dem Doktor beziehungsweise nach dem PhD. Die wenigsten Labs haben eigene Gelder oder natürlich haben sie eigene Gelder, aber wenig eigene Gelder, um jetzt irgendwelche Fellows zu bezahlen. Das heißt, man muss meistens eigene Förderung mitbringen. Ich habe aktuell eine Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, eine DFG, es heißt Walter-Benjamin-Stipendium. Das ist ein ganz gutes Förderinstrument, um solche Auslandsaufenthalte realisieren zu können, auch wenn man sagen muss, dass die Lebenskosten in den USA natürlich insbesondere in den Großstädten enorm sind und durch das Stipendium fast nicht ausgeglichen werden. Das muss man sich schon bewusst sein. Ich habe das Glück, dass ich gemeinsam mit meiner Frau hier bin. Das heißt, wir haben quasi zwei Einkommen und dann geht es ganz gut. Aber dessen muss man sich bewusst sein. Und da, es gibt noch andere Stipendien. Also im Grunde, es gibt Seiten im Internet, wo man sich die Stipendien anschauen kann, die es gibt. Was zum Beispiel noch ist, vom DAAD gibt es Stipendien, also Deutscher Akademischer Austauschdienst. Fulbright-Stipendien. Also es gibt schon noch einige Förderinstrumente, um hier rüber zu kommen und die Hürden sind oft gar nicht so hoch, wie man denkt.
Was musstest du konkret tun, damit du das Förderstipendium bekommst, von dem du gerade gesprochen hast?
Man denkt immer, die Hürden sind zu hoch, aber man muss für das DFG-Stipendium einen Doktortitel haben, also eine Doktorarbeit abgeschlossen haben und man sollte eine gewisse Publikationsleistung in dem Bereich haben, in dem man geht. Also man muss ja irgendwie nachweisen können, dass man schon zumindest mal ein bisschen laufen kann im Bereich der Forschung. Konkret heißt das so aus meiner Erfahrung 2 bis 4 Co-Autorenschaften, 1 bis 3 Erstautorenschaften sollten in den meisten Fällen ausreichen, um so ein Stipendium zu bekommen. Das heißt, es ist gar nicht so viel. Man muss sich dann aber auch bewusst sein, wenn man so etwas plant, das ist vielleicht auch ein bisschen längerfristiger Weg. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich könnte mir, wenn ich jetzt aus dem Medizinstudium komme, angefangen habe zu arbeiten im ersten Jahr Assistenzarzt, dann ist natürlich vieles drumherum auch ja manchmal überwältigend und überfordernd. Wenn man diesen Plan hat, vielleicht im 3., 4. Jahr in die USA zu gehen soll oder generell ins Ausland zu gehen und so ein Stipendium haben zu möchten, sollte man sich schon drüber Gedanken machen, wie kann man vielleicht die Vorarbeiten, die notwendig sind, sprich Dissertation, sprich Co-Autorenschaften und Autorenschaften, generieren und mitbringen, dass die Bewerbung dann kein Problem ist. Dann hat man eine Institution gefunden, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie man so eine Institution findet, wo man hin möchte, überlegt sich ein Forschungsprojekt, das ist eigentlich für alle Fördermöglichkeiten der gleiche Weg, wo man dann einen Antrag drüber schreibt, was man da machen möchte und wie so die Förderung aussieht oder beziehungsweise wie das Projekt aussieht, was das Lab mit oder einem gibt dafür, wie dass das alles auch funktioniert. Und dann reicht man das ein und dann dauert es meistens so 3 bis 6 Monate, damit man dann irgendwann einen Bescheid kommt, ob man die Gelder bekommt oder nicht.
So von oben betrachtet, also klar ist es toll, ins Ausland zu gehen und andere Kulturen und andere Menschen kennenzulernen, aber was waren so für dich so ganz nüchterne Gründe, in die USA zu gehen oder ins Ausland zu gehen? Was bedeutet das für deine Karriere? Was erhoffst du dir davon?
Ja, im Grunde muss man sagen, man muss sich schon überlegen, wo möchte man hingehen und warum möchte man hingehen. Das ist vollkommen richtig. Auf der einen Seite, ja, es macht Spaß, mal ins Ausland zu gehen. Es öffnet einem, finde ich, also jetzt mal abgesehen von den ganzen fachlichen Sachen, persönlich bringt es einen enorm weiter, weil man natürlich auch an Hürden trifft, sei es sprachlich, sei es durch andere Umstände, über die man auch manchmal hinauswachsen muss. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung und das hat sicherlich auch gut geklappt. Rein fachlich gesehen ist es so, und da muss man sich schon überlegen, wo man hingehen möchte. was bietet einem die Institution? Zum Beispiel, ich mache ja viel kardiovaskuläre Bildgebung, insbesondere mit CT, und das Lab, in dem ich bin, ist das PI-Lab sozusagen, oder das Imaging-Lab für große Studien, die zum Beispiel die Framingham-Studie, die Promise-Studie, das waren große Studien, also Framingham läuft immer noch, Promise war eine große Studie, die zwischen 2010 und 2014 gelaufen ist, dass das Hauptpaper 2015 in New England Journal veröffentlicht worden. Dann jetzt auch für Reprieve, das ist eine Studie in HIV-Patienten, die Statin bekommen. Da ist jetzt das Paper vor ein paar Wochen in New England veröffentlicht worden. Und ändert dann auch die Guidelines. Also das sind wirklich große Studien, große Kohorten und interessante Kohorten. Und man lernt dann auch mit solchen Kohorten mit 4, 5 oder 10.000 Patienten arbeiten, umzugehen und auch mit den Daten umzugehen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und was ich hier auch so schätze, ist, dass man sehr viel klinischer denkt, wie ich das oft in Deutschland gemacht habe, und nicht nur sozusagen die technischen Parameter, sondern wirklich auch den klinischen Nutzen versucht, auch in radiologischer Sicht in den Studien zu sehen.
Du hast schon gesagt, man muss gucken, in welche Institution möchte man eigentlich. Das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich schwierig ist. Also gibt es sowas wie eine Börse, gibt es sowas wie eine Plattform, wo man sowas suchen kann, solche Forschungsinstitutionen?
Leider nicht. Ich würde behaupten, das meiste geht über persönliche Kontakte, vielleicht nicht von einem selber, sondern auch über den Chef. Also ich glaube, dass die meisten Chefs an den Unikliniken, aber auch an den größeren Krankenhäusern Kollegen kennen, die in den USA tätig sind. Und einfach mal, mein Tipp, einfach mal da an den Chef oder Leiter, Forschungsgruppenleiter, wie auch immer, Doktorvater herantreten und sagen, hey, ich könnte mir das vorstellen, haben Sie eine Idee, wie man das machen kann? Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die viele sich immer nicht trauen, aber die wirklich häufig gut funktioniert, ist, wenn man mal auf einem Kongress ist, mal bei einem Vortrag, einem Symposium, und man weiß, okay, das ist eine tolle Institution, weil ich gerne MS-Forschung zum Beispiel mache oder, weiß ich nicht, in dem Bereich Lungenkrebsforschung, wie auch immer, also in dem Bereich, wo ich mich bin, und da bin ich auf einem Symposium, auf einem Kongress und sehe einen Vortrag und weiß, okay, der ist jetzt von der Institution. Einfach mal zu den Leuten hingehen und sagen, hey, ich bin und ich möchte gerne oder ich könnte würde gerne, und können Sie mir dabei helfen? Haben Sie einen Tipp für mich? Kann ich mich an Sie wenden? Und so kommen auch oft ganz gute Kontakte zustande. Oder halt auch über Kollegen, die zum Beispiel im Ausland waren oder die Freunde haben, die das schon mal gemacht haben, da ein bisschen so das Netzwerk nutzen und auf die Leute tatsächlich relativ offen zugehen. Und ich glaube, auch das ist kein Geheimnis mehr, auch in den USA, aufgrund der, glaube ich, auch Fortschritte, die wir in Deutschland gemacht haben, was die Forschung angeht, aber auch aufgrund der Veränderungen hier nach Corona mit den Lebenshaltungskosten, die Labs sind tatsächlich auf gute Mitarbeiter häufig auch angewiesen. Also es gibt Stellen und man kann auch einfach mal hinschreiben. Und nicht ermutigen lassen, wenn es nicht beim ersten Mal klappt.
Ja, ich glaube, das ist hilfreich. Einfach mal probieren und da ein bisschen dranbleiben. Wie sieht eigentlich so die Betreuung aus bei dir? Also du hast schon gesagt, Grundvoraussetzung, dass man das machen möchte, ist schon, dass man einigermaßen selbstständig arbeiten kann wissenschaftlich. Aber ist das so ein bisschen gefährlich, dass man so allein gelassen wird jetzt in dem Lab selber und dass man da sehr viel selbstständig stemmen muss? Oder gibt es auch eine richtige Betreuung, dass man einen Ansprechpartner hat, dass man Leute hat, die einen unterstützen und so weiter?
Also das ist natürlich der Optimalfall, dass man Leute hat, die da sind, die ein bisschen auch den Weg oder jemanden an die Hand nehmen. Das ist bei mir so, das ist bei ganz vielen anderen so, man kommt natürlich in eine Institution rein, in ein Lab rein, da läuft vieles, man weiß, hat überhaupt keine Ahnung erstmal. Und das ist auch ganz normal so, da braucht man sich auch gar nicht so den Stress machen. ist es natürlich wünschenswert, dass jemand da ist, der einen gut an die Hand nimmt und der einen da auch ein bisschen betreut. Und das hat bei mir ganz gut funktioniert. Ich kenne aber auch Beispiele, wo das nicht so gut funktioniert hat. Da muss man sicherlich auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Das ist ähnlich wie bei einer Doktorarbeit, glaube ich, wo man auch guten Betreuer haben kann oder halt auch mal den Griff ins Klo wagt. Das heißt, hier sind die Ressourcen sehr gut. Also es gibt immer Ansprechpartner für vieles. Und das ist auch so das, was ich meistens höre. Aber es kann natürlich auch mal anders sein. Und da muss man halt so ein bisschen auf das Bauchgefühl verlassen. So, wie habe ich einen Eindruck von dem Lab? Und wenn man da so das Gefühl hat, also da stimmt irgendwas nicht, das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das vorstelle, dann lieber auch mal die Finger davon lassen.
Für diejenigen, die jetzt zuhören und die vielleicht auch denken, Mensch, das würde ich gerne mal machen, was waren so Hürden, von denen du eigentlich oder mit denen du gar nicht gerechnet hast? Damit meine ich jetzt auch nicht nur unbedingt die wissenschaftlichen Themen, sondern halt auch so Sachen wie Visum. Du hast gerade schon angesprochen, dass es relativ teuer ist, in manchen Städten in Amerika zu leben. Was waren da noch so, was gab es da noch für Hürden für dich?
Also ich glaube, so die erste Hürde ist mal das amerikanische Krankensystem. Da muss man gucken, wie läuft das mit der Krankenversicherung. Hat man eine Auslandskrankenversicherung, die hier gilt? Gibt es zum Beispiel vom DRD. Wir sind hier über das Krankenhaus versichert. Das ist so, das, also da mal reinzufinden und das zu verstehen, wie das funktioniert, ist nicht einfach. Visum war relativ problemlos, das ist ein relativ standardisierter Prozess und die meisten größeren Kliniken haben so Auslandsoffices, die sich da drum kümmern und die auch immer ein guter Ansprechpartner sind. Steuern ist ein großes Thema, wann, wo und wie Steuern bezahlen und eine Wohnung zu finden. Man muss in den USA zum Beispiel ja eine Social Security Number haben und einen Credit Score. Und wenn man aus dem Ausland kommt, hat man meistens beides nicht. Und dann gucken einen die Vermieter halt an. Das ist im Grunde, wie man in Deutschland ohne Schulfahren, ohne Gehaltsnachweis ankommen würde. Das kann schon mal problematisch werden. Es kommt halt auch ein bisschen auf die Stadt an und wie der Markt aussieht. In Boston war das durchaus eine Hürde am Anfang, aber man schafft es auch. Eine ganz gute Ressource dafür ist, es gibt ein Wikipedia von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, da steht zu vielen Auslandsaufenthalten oder zu vielen Ländern, unter anderem USA, aber auch England, Schweden, Frankreich und so weiter, Tipps und Tricks drin, was man so alles beachten muss. Ich denke, den Link können wir mal in die Shownotes packen. Da kann man sich auch ganz gut informieren, das hilft mir auch regelmäßig.
Ja, das ist, glaube ich, total hilfreich. Das werden wir auf jeden Fall verlinken, dass man das nachlesen kann. Und das bringt mich eigentlich auch nochmal zu meiner letzten Frage. Du hast ja bewusst Amerika ausgewählt als dein Forschungsland. Gibt es so, wenn man jetzt die Medizinwelt betrachtet, würdest du sagen, gibt es noch andere Länder, die da sehr spannend sein könnten, die man auch auf jeden Fall mal überprüfen sollte?
Ja, also die verschiedenen Länder, man muss sich das, glaube ich, gut überlegen. Man hat, ich glaube, ich würde das Schwerpunkt thematisch machen. Das heißt, wenn ich jetzt den Schwerpunkt jetzt bei mir kardiovaskuläre Bildgebung habe, dann gibt es bestimmte Labs, die sehr gut dafür sind. Das ist jetzt zum Beispiel MGH, das auch sehr breit aufgestellt ist. Das sind aber sicherlich auch die anderen Kliniken oder andere große Kliniken in den USA, wie die Mayo Clinic, wie Duke, Stanford, sicherlich ähnlich. Und dann gibt es natürlich auch so Zentren, die jetzt wirklich nur auf diesen Schwerpunkt vielleicht eine sehr große Person da haben, die das nach vorne bringt. Von den Ländern her, die noch, glaube ich, attraktiv sind, ist Kanada. Da habe ich einen guten Kollegen in Toronto, der auch nur sehr Positives berichtet. Der ist auch damals für eine Forschungsstelle darüber gegangen und bleibt da jetzt zum Beispiel. Aber man darf auch Deutschland nicht verkennen. Und auch Deutschland hat sicherlich deutlich aufgeholt, was die Forschung angeht. Und bietet hervorragende Möglichkeiten, auch da gute Forschung zu machen. Aber auch hier muss man natürlich gucken, dass man vielleicht das nicht an seiner Institution oder seiner Klinik, wo man gerade ist, macht, sondern vielleicht auch mal für ein Jahr woanders hingeht. Aber solche Möglichkeiten gibt es auch. Also, dass man auch mal für eine Fellowship innerhalb Deutschlands mal für ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo hingeht, um die Forschung sehr intensiviert zu betreiben zu können.
Super. Vielen, vielen Dank für deine Insights und für deine Tipps. Ich werde versuchen, möglichst viele Links und Empfehlungen, die du gegeben hast, hier in dem Podcast auch in die Shownotes zu packen, damit Leute, die sich interessieren für so einen Auslandsaufenthalt, dass sie sich informieren können. Auf jeden Fall habe ich verstanden, dass du dich auch wieder auf Deutschland freust. Also das hat man jetzt aus diesem Podcast nicht herausgehört, aber ich weiß das aus dem Gespräch mit dir. Und ja, es dauert nicht mehr lang, dann wirst du auch Papa. Also ich drücke dir aus vielerlei Hinsicht die Daumen und danke dir für deine Zeit heute.
Ja, vielen Dank, Kai, dass ich hier sein durfte und ein bisschen über meine persönlichen Erfahrungen berichten konnte. Ich hoffe, der einen oder dem anderen hilft es vielleicht, seinen Weg zu gehen. Ich glaube, wir können auch gerne meine E-Mail-Adresse in die Shownotes packen, falls noch mal spezifische Fragen sind. Oder ansonsten gerne über die Kommentarfunktion oder per Message an den Podcast selber. Das findet auch den Weg zu mir.
Genauso machen wir es. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, alles Gute für deine Zukunft.
Ja, vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.